Die Sonne stand schon tief, als der Range Rover schwerfällig über die staubige Straße Richtung Süden fuhr. Diese Ecke Jordaniens hatte seit vielen Jahren keine Bewohner mehr. Abseits der vom Sand stellenweise zugewehten Straße wartete nur die Wüste. Einige wenige, kaum grüne Sträucher teilten das seltene Privileg des verbliebenen Wassers unter sich auf. Andere, völlig verdorrte Büsche erinnerten daran, wie vergänglich das Leben in der Wüste war, wenn das Wasser verschwand. »Was machst du mit deinem Anteil?«, fragte der junge Mann hinter dem Steuer. »Nun, zunächst werde ich meinen Wagen auftanken, sobald wir zurück in der Stadt sind. Wenn dann noch etwas übrig ist, lade ich dich zum Essen ein«, meinte seine Begleiterin lachend. Der junge Mann grinste. »Ich hoffe doch, dass wir uns dafür mehr leisten können«, bemerkte er und hielt ein sehr altes, in schwarzes Leder gebundenes Buch hoch. »Es wird mir ewig unverständlich bleiben, wie jemand für so alte Bücher so viel Geld ausgeben kann, wo es DVD-Player für unter $50 gibt.« »Zum Glück teilen nicht alle Menschen deine Einstellung zu Kulturschätzen.« »Nicht weit hinter diesem Hügel muss es sein, Ali«, sagte sie zu ihm und deutete auf die Gesteinsformation auf der linken Seite. Ali steckte das Buch ein, als sie auf eine Anlage mit weißen, flachen Gebäuden zufuhren. Aus der Nähe war klar, dass diese einfach gemauerten Unterkünfte schon lange verlassen sein mussten. Der weiße Kalk, mit dem ihre früheren Bewohner die Fassaden gestrichen hatten, war nur noch an wenigen Stellen zu erkennen. Das kleine Wüstendorf schmiegte sich perfekt in die landschaftliche Trostlosigkeit der letzten 60 Kilometer. Vor einem der größeren Häuser, das dem Dorf vermutlich als Lager gedient hatte, standen zwei armeefarbene Geländewagen. »Hier sind wir richtig«, bemerkte er und parkte den Wagen neben einer Reihe rostiger Ölfässer. Den Flecken im Sand nachzuurteilen, tropften aus einigen davon seit geraumer Zeit verschiedenste Flüssigkeiten. Die beiden betraten eine Halle. Im Inneren türmten sich auf der rechten Seite unzählige Holzkisten, die teilweise schon zerfielen. Einige Stapel waren noch mit grauen Planen abgedeckt. Die Fenster, die von außen zu erkennen gewesen waren, waren mit Holzkisten verstellt. Durch den Eingang und die großen Löcher im verrosteten Wellblechdach fiel jedoch genügend Licht. Am Ende der Halle standen zwei Männer um einen Tisch, an dessen kurzem Ende ein kleiner Mann saß, der genüsslich eine Zigarre rauchte. Als er die beiden Neuankömmlinge erblickte, stand er auf und kam näher.
»Chess, wie ich vermute«,
erkundigte sich der Zigarrenraucher und blickte Ali in die Augen. »Ich bin Chess«, entgegnete die Frau und zog die Aufmerksamkeit des übergewichtigen, knapp 1,60 Meter großen, dunkelhäutigen Mannes auf sich.
»Unmöglich«,
widersprach er ungläubig und musterte Chess ausführlich. Die Mundwinkel hoben sich, als er den Blick von ihren kniehohen, glänzend schwarzen Stiefeln auf die eng anliegende schwarze Hose gleiten ließ, die ihre Figur vorzüglich betonte. Die Taille zierte ein breiter schwarzer Ledergürtel mit silberner Schnalle. Unter der offen getragenen schwarzen Lederjacke ließ ihn eine leicht geöffnete weiße Bluse einiges vermuten.
»Andererseits, warum nicht? Ich mag Frauen mit Potenzial«,
sagte er, den Blick noch immer auf ihre Brust fixiert.
»Und mir wird gleich schlecht, wenn ich dieses fette Pickelgesicht noch länger sehen muss«, dachte Chess.
Es war in der Tat kein erwähnenswerter Anblick. Während die letzten dunklen Haare seiner weit fortgeschrittenen Glatze wichen, schien er andererseits Mühe zu haben, seine Nasenhaare am Herauswachsen zu hindern. »Eigentlich sind wir deshalb hier«, beendete Ali die Begrüßung, als er das schwarze Lederbuch aus seiner Jacke holen wollte. Blitzschnell hatten die beiden Männer am Tisch ihre Kalaschnikows auf Ali gerichtet.
»Schön langsam«,
verlangte der Ägypter nervös und forderte ihn auf, seine Hand vorsichtig aus der Tasche zu holen.
$40,000 in bar und es ist das ihre«, argumentierte Chess und deutete Ali mit ihrem Kopfschütteln, das Buch in der Jacke zu belassen.
Der Ägypter rief einen seiner Männer am Tisch etwas zu, der ihm sogleich einen silbernen Koffer brachte. Chess versuchte, den Ägypter, der immer noch unmittelbar vor ihr stand, einzuschätzen. Er musste bereits über 50 sein und augenscheinlich verdiente er sehr gut mit dem Handel von Antiquitäten. Für die Wüste war er mit seinem fein vernähten Maßanzug und den italienischen Lederschuhen nicht annähernd passend gekleidet. Die vermutlich aus Kalbsleder hergestellten braunen Handschuhe passten wie eine zweite Haut. Sie bildeten jede noch so kleine Bewegung seiner Finger an der matten Lederoberfläche ab.
Ali nahm den Koffer und legte ihn auf eine Holzkiste. »Die Kombination?« fragte er den Ägypter, als er feststellte, dass sich die beiden Öffnungshebel nicht bewegen ließen.
»Ist eingestellt. Das klemmt nur.«
Ali riss sich den Nagel des linken Daumens ein, als unter Einwirkung von viel Gewalt schließlich beide Schlösser aufsprangen.
»Jetzt mein Buch«,
forderte der Ägypter und streckte Ali fordernd die Hand entgegen. Chess nickte. Aufgeregt blätterte er das Buch durch. Chess beobachtete, wie er einzelne Seiten genauer betrachtete.
»Lass uns gehen, Chess«,
röchelte Ali mit hustender Stimme.
»Das war wirklich gute Arbeit. Schade, dass ich für Ihren Begleiter keine Verwendung mehr habe«,
erklärte der Ägypter und veranlasste damit Chess, ihren Blick auf Ali zu richten, der mit einem Mal hustend in die Knie ging.
»Was ist mit dir?« beugte sich Chess zu ihm.
»Sie können ihm nicht mehr helfen«,
bemerkte der Ägypter mit einem kühlen Kopfschütteln.
»Wenn der Wirkstoff erst einmal mit der Haut in Berührung gekommen ist.«
Er deutete auf das Schloss des Geldkoffers.
»Was haben Sie getan?«
Ali begann sich auf dem Boden zu krümmen und sein Husten brachte blutigen Schleim hervor.
»Faszinierend, die Biowaffen der Amerikaner, nicht wahr?«
Lächelnd machte er einen tiefen Zug von seiner Zigarre. Einer seiner Männer begann mit Handschuhen das Geld aus dem Koffer zu nehmen und in einen Plastiksack zu stecken. Ali röchelte zu seinen Füßen und verfiel in krampfähnliche Zuckungen.
»Tun Sie was! Sofort!«
Chess wollte ihre Waffe ziehen, der Ägypter schüttelte teilnahmslos den Kopf und Chess spürte, wie sich der Lauf einer Pistole so heftig zwischen ihre Schultern bohrte, dass ihre Brust davon nach vorne gedrückt wurde.
»Sie haben ja noch mehr davon«,
begeisterte sich die Fratze des Ägypters, der mit seiner Hand nach ihrer Brust greifen wollte.
»Ich verspreche, ich mache, was Sie wollen, aber bitte helfen Sie ihm!«
Der Ägypter blickte Chess zum ersten Mal in die Augen und sie erkannte seine Gier nach ihrem Fleisch und den Wahnsinn, der tief in seinen dunklen grauen Augen loderte.
»Wie leicht man doch das Herz einer Frau gewinnen kann!«
Chess versuchte, seinen Blick auszuweichen und seine Aufmerksamkeit damit auf Ali zu lenken, aus dessen Augenhöhlen Blut zu treten begann und dessen Husten immer leiser wurde.
»Helfen Sie ihm! Bitte!«
Der Ägypter gab einem der Männer ein Zeichen, der daraufhin einen Kanister öffnete und eine durchsichtige Flüssigkeit über Ali schüttete.
»Ich hoffe, Sie halten Ihr Versprechen«,
grinste der Ägypter, als der zweite Mann seine Waffe hob und einen gezielten Schuss auf Alis Kopf abfeuerte.
»Nein!«
Doch die Kugel hatte das Benzin bereits entzündet. In den Tränen ihrer Augen spiegelte sich eine Stichflamme, die Ali einhüllte. Sie spürte, wie ihre Glieder schwer wurden und ein tiefer, kalter Schmerz ihren Körper durchlief. In diesem Moment starb jener Teil von ihr, der in den Flammen verbrannte, die aus dem leblosen Körper ihres Bruders loderten. Sie wollte das Leid herausschreien, das auch sie zu verbrennen schien, doch ihre Lippen versagten. Wortlos starrte sie in die Flammen, die immer höher loderten. Sie bemerkte die Hände nicht mehr, die ihren Körper nach Waffen abtasteten und ihre Pistole an sich nahmen. Du hörtest einen Auszug aus Sarkas Sanguis II von Albert Knorr, vertont von Achim Zien. Zu finden unter www.albert-knorr.com.